Vielen Dank an Leander für dieses fantastische Intro. Kleiner Insight in das Podcast-UFO-Redaktion. Leander wurde deswegen heute als Intro ausgewählt, weil er die Webseite leander.de besitzt. Und ich finde das beeindruckend. Solchen Leuten kann man vertrauen. Stefan, was ist los?
Ich bin auf stefan.de.
Gott. Wem gehört Stefan?
Das ist die gruseligste Seite der Welt. Stefan.de ist die gruseligste Website der ganzen Welt.
Holy Christ.
Guck mal, vor allem.
Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht
also
damit.
Also, erstmal ein gruseliges Bild. Ein androgynes Mischwesen. Man weiß nicht genau, ob Mann oder Frau. Schaut uns an in so einem Horror. Keine Ahnung. Oh, das ist ganz gruselig. Und dann kannst du auf verschiedene Reiter klicken. Auf verschiedene Links innerhalb der Website. Lonely, ja. Fast, Beautiful, Sexy und Dark. Und auf allen Bildern.
Also, ich finde schon.
Es sind so verschiedene Kunst. Also, so Kunstdrucke. Wie Bild, also einfach Bilder, digitale Bilder, aber ganz, ganz gruselige Reihen.
Aber, ach so, jetzt verstehe ich es erst, aber das scheint ein Fotograf zu sein oder ein Künstler. Aber interessant, aber ich finde auch die Beschreibung, wenn man sich mit Attributen beschreiben müsste, und das erste ist einsam und das zweite ist schnell.
Ja.
Ich bin einsam und schnell.
Und schnell einsam auch. Also, man kann mich nicht lange alleine lassen, ich bin schnell einsam, aber dafür, beautiful, sexy und dark.
Wollen wir ganz kurz das Podcast UFO Webseiten-Tipp der Woche machen?
Ja. Das Podcast UFO.
Diese Woche.
Ja. Übrigens, florentin.de ist noch nicht vergeben, glaube ich. Also da kannst du mal versuchen, dich reinzuhängen.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wobei ich würde auch sagen, Leander ist fast noch häufiger als Florentin. Also leander.de gesichert zu haben, finde ich ganz toll. Mittlerweile werden Instagram-Handles ja auch doll gedealt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel @finn oder so hat, ist das schon krass. Und dann kriegt man auch viel Geld von zum Beispiel Finnland geboten wahrscheinlich, um Finn, @finn bei Instagram zu bekommen. Also ich glaube, @tim hat ihn Deutscher gehabt, der hat sehr viel Geld dafür jetzt geboten bekommen. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, ist eine gute Idee. OG-Handles heißen die dann so auf Instagram, wenn du Dog oder so hast als Instagram-Name, dann kann das ganz viel wert sein. Aber mach dich auch angreifbar, weil es gibt viele Hacker, die dann versuchen, dich zu hacken, dass sie dir den abnehmen und dann weiterverkaufen können. Gibt es tolle Berichte aus dem beliebten Internet-Podcast Reply All. Da gab es eine Instagram- oder ich glaube Snapchat-Userin, die hatte den Namen Lizard. Und dann wurde sie gehackt.
Ach was.
Weil Hacker an ihren Ad-Handle Snapchat-Namen rankommen wollten, um den zu verkaufen.
Ah, sehr gut. Ja. Was ist denn dein Webseitentipp?
Aber gut, dass du es gesagt hast. Ganz kurz, sorry. Gut, dass du es gesagt hast mit florentin.de, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Obwohl hier kommt man auf, heißt es florentin.de ist nicht sicher, wo ich sage, ja, gut getroffen eigentlich.
Oh, bei mir kommt Fehler 404, Seite nicht gefunden.
Oh, ich bin in Chrome und da kommt erst florentin.de ist nicht sicher.
Dann geh mal in Safari. Safari ist alles scheißegal. Ja, das ist mein.
Vor allem, warum ist eine 404-Seite unsicher? Heißt 404 einfach nicht, dass da nichts ist? Wie kann nichts gefährlich sein?
Naja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich gerne an die Programmierer von Safari weiterleiten würde, denen offensichtlich alles scheißegal ist. Wo ich auch glaube, dass die das Gefühl haben, 404 ist sehr sicher, weil da halt nichts ist. Die haben halt unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage. Finde ich ja auch interessant.
Es ist eine tief philosophische Frage, wie man mit dem Nichts umgeht. Also ist es etwas, womit man sich beschäftigen sollte oder nicht oder wo man eingesaugt werden kann? Also ich finde es gut, dass diese philosophische Tradition zwischen Heidegger und Hegel sich auch in die moderne Welt übertragen hat und Chrome und Safari da
andere Antworten haben. Ja. Ich bin ganz gespannt, was Mozilla sagt.
Finde ich aber toll. Man fragt sich immer, warum steht man Philosophie, was soll das? Aber nein, es sind ganz konkrete Fragen 404.
Richtig. Nur halt mit, wir haben andere Diskurse mit von anderen Diskursteilnehmern heutzutage. Aber was ist denn dein Webseitentipp? Ich habe meinen bereits ausgewählt.
Achso, du hast Stefan
nee, ausgewählt. Nee, ich habe einen neuen. Einen richtigen. Soll ich zuerst?
Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
Okay, ja, erstmal. Und zwar ist mein Webseitentipp der Woche hackertyper.net. Hackertyper.net.
Ja.
Und zwar gibt es mal alle einen kurz. H-A-C-K oder Zecker, wie wir im Ruhrgebiet immer gesagt haben, E-R T-Y-P-E-R.net, Hackertyper. Und du hast einfach eine schwarze Website und du kannst einfach so Tasten, schnell Tasten eingeben. Und es sieht so aus, als ob du ganz schnell irgendeinen neongrünen Hackercode in die Matrix, im Prinzip sieht es aus, als ob du die Matrix schreibst. Und es sieht total, das ist total geil. Vor allem bei langen Zugfahrten mache ich das sehr gerne. Ich höre einfach Musik. Oder ein lustiges Hörbuch, so die Schlümpfe 3. Und dabei tippe ich aber ganz schnell auf mein, wie wild und manisch, auf meinen Laptop ein. Und ich freue mich da immer über die Reaktionen neben mir. Es denken immer alle, dass ich mich in den ICE reinhacke. Und du kannst auch lustige Späße machen. Wenn dann irgendwie, wenn es irgendwie heißt, oh, wir haben einen Stellwerkschaden oder sowas, dann sagst du, na, einen Moment. Dann machst du Hacker-Typer auf.
So einer bist du.
Gibst dann einfach mal kurz ein paar Zahlen ein und dann geht der Zug wieder los und links neben mir der Mann mit dem Aktenkoffer, der die ganze Zeit weggenickt war, aber dann sich wütend aufgerichtet hat, weil der Zug Verspätung hat, sieht dann, ich habe es repariert und freut sich dann für mich. So kriegt man vielleicht einen Kaffee ausgegeben. Ich finde es ganz toll. Es ist eine Website, die suggeriert, dass man ein sehr guter Coder wäre. Finde ich eine fantastische Idee.
Mega gut. Finde ich eine richtig gute Idee. Und vielleicht wurde auch so Safari geschrieben. Also wer weiß. Vielleicht ist das auch in der Informatikszene mittlerweile angekommen.
Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Code ist. Ob das einfach immer generischer Code ist oder ob man damit wirklich eine Website theoretisch bauen könnte, wenn man das irgendwo eingibt. Ich glaube, es ist generisch.
Ich habe einen Webseitentipp, der ein kleines Puzzlestück ist in meiner langen, langen Geschichte. Ich habe eine lange Quest, die ich seit Jahren verfolge, denn ich gebe es zu, ich bin ein Downloader. Ich bin einer von diesen Downloadern, von denen man so viel hört, und zwar von YouTube-Videos.
Das darf man nicht sagen, glaube ich.
Ich downloade YouTube-Videos, weil ich bin auch ein Zugmensch. Die Gleise sind mein Horizont, mein Zelt, mein Herz, meine Heimat.
Moment, aber wenn die Gleise dein Horizont sind... aber viel nach rechts und links schaust du dann nicht, ne? Also du kannst jetzt nicht, oder
ja, das
also
stimmt.
Die Weggleisung, also wer ist denn die Weggleisung in deinem Leben? Und willst du überhaupt mal nach rechts und links abbiegen oder treibst du einfach dahin, wo sich der Weg hin? Ich finde die Metapher sehr spannend, Gleise für sein Leben zu wählen.
Ja, mein Scheideweg ist immer Hamm.
Ach so.
Und wenn ich immer sage, man hat eine schwere Entscheidung vor sich, sage ich auch, ja, da bist du jetzt in einer echten Hamm.
Zugteilung in Hamm.
Du hast, ja genau. Okay. Oh, da hast du jetzt echt einen großen Hamm vor dir für eine schwere Entscheidung.
Also was?
Und ja, also in der Bahner-Szene spricht sich das langsam rum, aber auch die ist mit Verspätung unterwegs. Und da gibt es natürlich eine lange Tradition an YouTube-Downloadern, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Wettrüsten. Und zwar immer, wenn ein YouTube-Video-Downloader-Dienst zu populär wird, wird der irgendwie beendet von YouTube, weil YouTube möchte anscheinend nicht, dass die Videos runtergeladen werden und deswegen sind die immer nach einer Zeit irgendwie wieder unnutzbar und deswegen muss man immer wieder sich was Neues suchen. Ich habe jetzt sogar so eine Terminal-Installation, dass du im Terminal, also bei Mac-Rechnern kann man da halt so Code eingeben, wenn man fancy ist, wenn man nicht auf die kleinen bunten Buttons klicken will, sondern es irgendwie mit so fancy Befehlen seine Programme
lächerlich
aufrufen will, kann man sowas Terminal
Show
machen.
Show off ist das.
Aber es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß. Ich gebe da teilweise random Sachen ein. Es ist so ein bisschen wie, wenn du kein Internet hast, aber trotzdem hackertype.com benutzen willst. Ja. Dann rufst du das Terminal auf und gibst einfach ein und einfach Command not found, Command not found, Command not found.
Mit dem Unterschied, dass wirklich was schief gehen kann. Dass du wirklich massiv was kaputt machen kannst.
Ja, absolut. Aber das macht spannend. Ich habe tatsächlich mal mit meinem im Musikunterricht einen Film gedreht, glaube ich in der 8. Klasse oder so. Da sollten wir einen Film drehen. Und da gab es auch eine Hacker-Szene und dann haben wir auch einfach das Terminal aufgerufen und ganz schnell was eingetippt und halt jede zweite Zeile war Command not found, Command not found. Das, was natürlich in unserer Kamera niemand gesehen hat, aber in dem Film stelle ich es mir so vor, einfach der inkompetenteste Hacker aller Zeiten.
Aber sein Blick sagt, er hat es gleich raus.
Ja, genau. Sein Blick sagt, er ist drin.
Das
ist
generell, die besten Sachen passieren immer bei einem Dreh, sorry, ganz kurzer Exkurs, aber passieren immer eigentlich, während man filmt, gibt es ja auch diese tolle, es gibt irgendwann mal, wurde es veröffentlicht, was Hermine Granger hat ja wirklich mit der Feder gemalt bei Snape im Unterricht damals, also Emma Watson, die Hermine spielt, hat wirklich was aufgeschrieben, während Snape vorne unterrichtet hat. Und irgendwann hat man das mal gezeigt. Und ich habe auch ab und zu Komparsen mein iPad gegeben, die im Hintergrund erst für die zweite Staffel, die im Hintergrund irgendwie mit dem iPad was machen sollten. Und natürlich habe ich es aufgehoben, was die auf dem iPad gemalt haben. Das muss ich dann nachher mal veröffentlichen. Aber so Komparsen machen Scheiß während des Drehs ist immer sehr spannend, weil die sitzen einfach 8 Stunden mit diesem iPad und machen halt Quatsch damit. Und das habe ich natürlich aufgehoben.
Ja, das ist ja schön. Es gibt ja auch oft so diese, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Sachen gedreht, aber was ich glaube ich schon 10-mal gedreht habe, ist dieses investigative Recherche. Irgendwie so ganz viele Bilder an der Wand und dann so eines verbinden mit dem anderen, in einem Buch nachschlagen, etwas niederschreiben. Das habe ich schon so oft gedreht, dass jedes Mal, wenn wir sowas drehen, irgendwie für einen Neo-Magazin-Einspieler, sage ich immer, müssen wir das wirklich drehen oder könnt ihr nicht aus den anderen Sachen, die wir gedreht haben,
wir
was Neues
zusammenschneiden? Wir müssen es nicht mal deepfaken. Es gibt's einfach schon. Mich gibt es schon.
Es gibt es einfach schon. Und da muss man dann auch viel tippen. Und ich schreibe auch immer ganz, ganz viele Sachen. Und das habe ich teilweise auch mal kopiert. Weil man da teilweise, gerade in so einer freien Assoziation, wenn man nichts schreiben, nichts Sinnvolles schreiben muss, man oft Dinge einfach so einen Gedankenstrom schreibt, der irgendwie dann doch relativ ergiebig ist, wenn man sich das wieder anschaut. Wenn man einfach sagt, schreib einfach mal 20 Minuten, tipp einfach mal irgendwas. Und man schreibt ja Wörter, weil man will ja auch, dass es realistisch aussieht und nicht einfach dieses klassische linke Hand, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand tippen, wo jeder sieht, dass es unrealistisch. Ja. Aber es ist interessant.
Genau, du warst aber gerade woanders. Unser Exkurs. Wir sind in Hamm wieder falsch abgebogen.
Ja, ich bin Downloader.
Ach ja, du bist ein Downloader.
Ich bin Downloader.
Eine Seite wird tatsächlich immer sehr populär, das stimmt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die alle gleich schlecht sind und dadurch auch alle gleich gut. Also einer ist so gut wie der andere. Ich gebe einfach immer YouTube-Downloader ein und der erste Link, der meistens schon so lila hinterlegt ist, weil ich da schon mal drauf geklickt habe, der wird es dann meistens.
Ja, es ist immer so ein Auf und Ab in meinem Leben. Es gibt ja auch einzelne Programme. ClipGrab habe ich zum Beispiel lange benutzt, wo man dann einfach die URL reinkopiert und dann lädt man runter. Aber dann kam irgendwann mal eine Fehlermeldung, Video not found. Und dann kam die immer häufiger. Oh. Und dann habe ich gemerkt, dass manche Kanäle, also alle Videos von diesem Kanal, diese Fehlermeldung erzeugen. Dann dachte ich, okay, die haben vielleicht beim Upload irgendwas so Copyright-mäßig eingegeben, dass es dann indirekt dazu führt, dass es nicht runtergeladen werden kann oder irgendwas oder sie haben es monetarisiert oder nicht monetarisiert. Ich dachte, es liegt am Kanal. Aber irgendwann hat sich das immer weiter ausgebreitet und mittlerweile kann ich fast gar nichts mehr runterladen. Und ich denke, dass sie vielleicht entweder das irgendwie von YouTube-Seite irgendwie blockieren und das dann erst auf großen Kanälen eingeführt haben. Ich weiß es nicht. Es ist eine ganz dunkle Welt. Es ist so wie so Spionage gegen Spionage, so ein ganzer geheimer Krieg, der im Hintergrund stattfindet zwischen YouTube und YouTube-Downloader.
Von dem wir gar nichts erfahren.
Von dem wir nichts erfahren. Man sieht immer nur so bröckchenweise, bis da irgendwann mal die Akten freigegeben werden.
Genau, wir sehen nur die Oberfläche.
Sieht man so bröckchenweise.
Darüber würde ich gerne mal so eine True-Crime-Serie machen. Würde ich generell mal machen. Ich würde, weil True-Crimes haben immer so diese krassen Stakes. Dieses Mann hat 380 Leute umgebracht. Ich will mal eine True-Crime-Serie über diese kleinen Dinge. Über so, jemand hat eine zweite YouTube-Grabber-Website aufgemacht und die wurde nach 2 Tagen übernommen von einem großen, was sind da für Machenschaften eigentlich hinter? Wer steckt eigentlich hinter wer steckt hinter ClipGrab, den großen Machern, weißt du, das würde mich mal interessieren. Darüber würde ich gerne mal so eine reißerische, zehnteilige, eine Stunde True-Crime-Serie machen.
Vor allem, ich bin ja großer ClipGrab-Fan, so weit sogar, dass ich das Unmögliche getan habe. Ich habe dem Entwickler, Programmierer Geld gespendet. Und das ist ja oft so, wenn du dir so kostenlose Software runterlädst und dann so, hey, geben sie einen Spendenbetrag ein und du halt, lass mich raten, ich spende 0 Euro. Hier, ich gebe ihnen 0, bitteschön. Und da habe ich tatsächlich Geld gespendet an Philipp Schmieder. Und das war nämlich immer so ein Punkt, weil eigentlich haben ja diese Downloader immer so ein Schmuddelcharakter irgendwie so. Ja, man so Pirate Bay, man lädt sich da was runter. Aber mich hat beeindruckt bei ClipGrab, dass da der Name des Entwicklers
Philipp
steht.
Philipp Schmieder.
Wo ich mir einfach dachte, das ist schon Potzblitz, weil YouTube kann den ja jagen und kalt machen. Wie auch immer, dem den Stecker ziehen. Ich weiß nicht genau, was man da für Wörter benutzt. Aber deswegen dachte ich immer, okay, gut, das ist ein respektables Unternehmen, weil der stellt sich diesem Krieg. Also der ist einer der Namen, der in diesem Krieg immer wieder auftaucht. Vielleicht könnte man mal eine Doku über den machen. Vielleicht hört er auch diesen Podcast. Melde dich und erklär uns von diesem Krieg, der stattfindet. Warum kann man auf ClipGrab nicht mehr so viele Videos runterladen?
Ja, okay. Ich habe gerade mal gegoogelt. Philipp Schmieder ist tatsächlich der Erfinder von ClipGrab. Hat es programmiert. Und ein Personal Trainer in Köln. Also entweder ist der coolste Typ der Welt oder es sind zwei verschiedene Menschen. Weil
mega gut, vielleicht kriegen wir den echt in Podcast. Oder vielleicht kann er uns einen kurzen Beitrag schicken.
Ja,
was da passiert.
Die große Programmierschule mal. Irgendwie, dass wir mal, weil ich kann das gar nicht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, könnte ich das, glaube ich, okay. Und es hätte vor allem sehr viel Spaß daran. Und ich glaube, es ist auch gut fürs Gehirn, weil du so viele kleine Probleme lösen musst. Also Programmieren ist was, wirklich, was man auch eigentlich mal lernen sollte. Wo ich wirklich gar nichts von weg habe, wo man so viel Zeit ja auch in der digitalen Welt verbringt. Und das finde ich mal spannend, wenn man da mal vielleicht so einen kleinen Crashkurs bekäme. Von dem großen ClipGrab-Macher Philipp Schmieder.
Mach das mal. Aber wie gesagt, ich musste ClipGrab leider hinter mir lassen, weil es nicht mehr funktioniert hat. Und das ist so, es ist traurig, es ist so ein Abschied. Du musst einfach weiterziehen zur nächsten Plattform. Dann habe ich, wie gesagt, lange diesen Terminal-Befehl benutzt. YouTube-DL-Download. Und dann musst du das so, den richtigen Code eingeben und die URL. Und dann kannst du auch
richtigen
eintippen
Code?
Untertiteln. Ja, du musst dann die Qualität selber eintippen, in welcher Qualität es runtergeladen werden soll. Und dann kannst du noch spezifizieren, welcher Bereich des Videos runtergeladen wird. Und ganz verrückt. Also ich fühle mich jedes Mal wie Bill Gates, wenn ich da tippe und denke mir so und dann so, execute! Ja. Und ich hau auf Enter und es Command
nach vorne. Fühlt sich wie Bill Gates, nur in Arm. Weil er könnte das Video einfach selber produzieren. Nachproduzieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und jetzt habe ich eine neue Website gefunden. Und zwar heißt die, Achtung, youtube.pp.com. Und der Gag ist, dass du bei jedem YouTube-Video, also du hast ein YouTube-Video/watch ist gleich irgendwas, und dann gibst du einfach hinter dem YouTube das PP ein und kommst automatisch auf die Seite, auf der du dieses Video runterladen kannst. Und auch da, das ging für ein paar Monate und jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas, ich weiß nicht, ob sich da irgendwie FBI oder NSA genau bei mir eingehackt hat, weil vielleicht haben die mal so eine Datenbankerhebung gemacht, so die intensivsten Downloader der Welt, und ich war einfach mit großem Abstand auf 1 und die haben sich gesagt, wir hängen uns
aber
einfach an
denen. Das denke ich mir auch manchmal. Das ist vielleicht selektive Wahrnehmung, aber das hatte ich mal, es ist ein bisschen unangenehm, aber bei einem Porno, also mehrere Male, dass ich dann, sobald ich jemanden gefunden habe, der mir gefiel, ihn nochmal geschaut habe, er weg war. So einen Tag danach.
Das stimmt.
Aber es ist vielleicht, wie gesagt, dass man sich dann, dass einem besonders auffällt dann, aber es hatte ich bestimmt 3-4 Mal innerhalb irgendwie einer Woche oder so, wo ich dann dachte, okay, jetzt bin ich halt im Fadenkreuz. Also jetzt muss ich auch aufpassen, was ich eingebe, weil alles, was ich jetzt gucke, wird gesperrt, weil das illegal ist. Und so, jetzt sind sie in mir drin. Das habe ich auch schon mal gedacht. Und das ist wahrscheinlich auch, was du dann denkst, wenn die Seiten, die du neu entdeckst, dann immer sofort verschwinden. Aber ich glaube, es ist einfach ein ongoing Kampf zwischen YouTube und den Leuten, die denen da die Videos klauen wollen.
Vor allem, man muss ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so der Traffic auf so einer Website nach so einer Art Normalverteilung aussieht, also eine Glockenkurve, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass du mitten in dieser Glockenkurve drin ist und in dem Moment, in dem du diese Webseite besuchst, ganz viele andere auch. Also du bist nicht der Erste, der diese Webseite findest, du bist auch nicht der Letzte, du bist halt in der Masse.
Wobei du schon, das heißt, so versiert bist, in diesem, weil du ja auch ein Grabber bist der ersten Stunde, wahrscheinlich bist du am Anfang dieser Glockenkurve zu finden.
Kann schon auch sein. Deswegen habe ich immer so ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit, um möglichst viel runterzuladen, um dann wieder wegzugehen. Aber das ist tatsächlich schwierig, weil ich dadurch, dass ich YouTube-Videos nur im gedownloadeten Zustand schaue, nie die YouTuber unterstütze, die ich schaue. Ich gebe denen keinen Klick in der Regel, weil du kannst immer Rechtsklick, Adresse kopieren. Das heißt, ich muss dieses Video gar nicht aufrufen.
Ja, aber jetzt müssen diese Seiten ja darauf zugreifen. Das ist ja auch so, wie wir wissen ja nie, wie viele Hörer wir haben so genau, weil wir nicht wissen, wie oft jetzt noch dann Soundcloud und diese ganzen B-Seiten oder hier Podigy oder wie sie die ganzen Podcast-Apps alle heißen, ob die sich einmal das grabben vom RSS-Feed und dann halt an die Hörer der App weiterverteilen oder ob es jedes Mal wieder auf den RSS-Feed zugreift. Das heißt, wenn wir die Zugriffe unseres RSS-Feeds sehen, wissen wir bis heute nicht genau, wie viele Hörer wir haben. Wahrscheinlich ist es aber bei denen genauso, dass sie ja auch noch auf diese Seite zugreifen müssen.
Mhm. Finde ich spannend. Da müssen wir mal nochmal Schmieder in den Ring holen, dass der vielleicht aufklären kann, ob das als Klick verbucht wird. Weil tatsächlich, und das ist ja auch bei zum Beispiel Rocket Beans, kriegen wir oft den Kommentar, weil die Sendung läuft live auf Twitch und YouTube und dann wird es hier nochmal auf YouTube hochgeladen. Und viele Leute, die Sendung schon live gesehen haben, klicken dann nochmal das YouTube-VOD-Video an, nur um einen Daumen nach oben zu gehen und einen Kommentar zu schreiben, im Sinne von
coole Sendung. Aber das macht die Retention Rate kaputt,
hier.
Leute.
Richtig, das macht das total kaputt, weil so wichtig die Klicks zwar auch sind, wichtiger ist vielleicht noch die Retention Rate, wie viele Leute sich wie viel Prozent des Videos angeguckt haben. Weil was YouTube will, ist, dass Leute ganz lange auf YouTube bleiben. Und wenn du die eine Stunde lang mit deinem Video auf YouTube hältst, auf deren Plattform, dann ist das ein wichtiges Video für YouTube und dann wird es hoch.
Ich mag die Retention Rate sehr gerne, weil bei unserem Sketch-Channel damals, unserem Comedy-Channel Gute Arbeit Originals, war das immer das Einzige, was das positiv, was von der ZDF positiv hervorgehoben hat. Weil die Retention Rate immer so toll war, weil alle das Video zu Ende geguckt haben. Aber alles andere war halt katastrophal. Aber das war immer toll.
Das heißt, man könnte sogar sagen, das Schlechteste, was man für einen YouTuber machen kann, ist, das Video aufzumachen und sofort wieder zu schließen. Das ist schlechter, als wenn du es gar nicht angeklickt hättest. Und deswegen, falls ihr Leuten schaden wollt, macht das, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil YouTube dann denkt, oh, das ist Clickbait oder das ist einfach ein schlechtes Video. Und deswegen müssen wir fast schon so eine Aktion starten, um Leuten zu sagen, super nett von euch, wir wissen, dass ihr uns einfach einen Daumen geben wollt und einen Kommentar und das ist ja auch wichtig, aber lasst es dann doch einfach mal im Hintergrund weiterlaufen, das Video. Es ist schwierig, weil es ist eigentlich mit dem Willen, was Gutes zu tun, tun diese Leute was maximal Schlechtes.
Ruinieren den Kanal, kann man ja so deutlich auch mal formulieren.
Ja,
aber absolut. Hat jetzt YouTube PP, hat es nicht, übrigens wird es weitergeleitet, du kommst auf YouTube 2 Mate, JY2 Mate, naja, da ist wieder was anderes in der Mache. Aber angenommen, diese Seite heißt youtubepp.com und dann macht man danach Slash und dann die URL von YouTube. Haben die dann einfach, und es dann funktioniert, haben die einfach ganz YouTube kopiert und nochmal unter der URL youtubepp.com hochgeladen?
Du, das ist eine Frage für Schmieder, aber ich glaube, es ist nicht so trivial, den gesamten YouTube-Content irgendwo hochzuladen.
Holy shit.
So mehrere
Wo
Stunden
liegen
pro
diese
Sekunde
ganzen
hochgeladen
Sachen?
Werden?
Wenn ich angucke, dass auf meine Festplatte ist voll, meine Terabyte-Festplatte ist voll, frag mich nicht warum. Ich habe ein paar Mal mein MacBook gebackupt, die ist jetzt voll. Und die ist relativ groß. Und die hat einen Terabyte. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt überleg mal, wie viele Daten im Internet sind. Wo liegen diese ganzen Daten? In irgendwelchen riesen Serverfarmen wahrscheinlich. Irgendwo in der Arktis oder in Grönland. Sagt man auch auf Grönland? Wie groß muss eine Insel sein, bis man Insel sagt? Ich weiß es nicht.
Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst ja einfach, wenn du den Teil aus der URL dann kopieren und dann einfach das YouTube-Video aufrufen und einbetten oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das sind alles Schmiederfragen. Also sobald wir ihn erreicht haben, können wir ihn das alles mal fragen, wie das aussieht. Aber ich habe noch einen ganzen Stock an runtergeladenen Videos. Aber manchmal werden die halt auch falsch runtergeladen, was super nervig ist und hören dann mittendrin auf oder werden asynchron oder sind dann irgendwie plötzlich schlechte Qualität. Es ist einfach ein System, das nicht funktioniert.
Oder das ist ein anderes Video.
Das ist furchtbar.
Aber das ist ja wiederum spannend. Dann hast du vielleicht mal irgendwie so ein Random, wie das Multiversum-TV bei Rick and Morty. Guckst mal kurz in so eine ganz andere
Richtung. Ja, aber vor allem, ich bin es jetzt einfach leid. Weißt du, wir haben vor 10 Jahren eine Special-Sendung zu Machine Learning, künstliche Intelligenz und so gemacht. Und wo ist es? Wo ist es? Weißt du, was ich will? Ich will, angenommen, ich surfe im Internet. Und dann möchte ich einfach den Internetstecker ziehen können und dann noch den Rest des Tages weiter surfen können, weil mein Computer mich so gut kennt, dass er genau weiß, welche Videos ich als nächstes alles aufrufen werde, die alle schon mal präventiv runterlädt, sodass ich eigentlich gar kein aktives Internet mehr brauche, weil der genau schon weiß, auf welche Seiten ich gehe, welche Videos ich aufrufe, was ich mache und das alles schon vorbereitet hat sozusagen und ich aber das gar nicht merke, weil der klüger ist als ich. So, das will ich. Ich will einfach sagen, oh, mein Zug fährt in 10 Minuten, jetzt klinke ich mich aus und dann kann ich im Zug noch weiter surfen, einfach weil der schon die nächsten Stunden vorausgeplant hat.
Ja, das finde ich super.
Wo ist diese Technologie, Stefan?
Ich weiß es
Wo
nicht.
Wo ist es denn?
Ich bin doch, genau, ja, man hat zu oft das...
Schmieder hat es in der Schublade und holt's nicht raus.
Ja, weil er es erst an den Maisbietenden verscherbeln will.
Ja, komm.
Ja, das ist doch genau das.
Sicherlich.
Auch ich habe neulich mal gedacht, stimmt, wir haben ja auch mal über damals... hast du mal gesagt, oh, bald kommt dieses Amazon Alexa raus. Oh Gott, jetzt ist die angegangen.
Oh Gott. Alle Fenster gehen auf. Ja. Waschbecken füllt sich. Ja. Nein!
Dann hast du gesagt, glaube ich, damals im Podcast, sowas wie, ja, und das ist dann unser dritter Host, mit dem können wir ja dann immer sprechen. So, und es fühlt sich langsam an wie so eine, wenn man heutzutage so 80er-Jahre-Dokumentation aus dem ZDF sieht, wie sie über das Internet sprechen und so und von dem Teufelszeug oder, oh, Menschen können nicht mit Zügen fahren, weil dann wird das Gehirn weggefräst, weil man so schnell nicht fahren darf. So, genau so hören wir uns an, vor 3 Jahren, wie wir über Alexa sprechen. Oh Gott! Aber auf der anderen Seite ist es einfach immer noch, hat sich da nicht viel getan. Es ist nach wie vor diese schlechte Sprachsteuerung, die wir von damals hatten. Nur halt mit ein bisschen mehr Backend. Aber es ist ja nicht so, dass man sich wahnsinnig cool mit unterhalten kann und sie jetzt irgendwie ein dritter Host wäre, der hier Gags macht und sowas. Das finde ich so schade. Da ist noch so viel Potenzial.
Ja, es ist schade. Ich glaube, solange Schmieder da nicht selber Hand anlegt, wird das auch nichts. Irgendwie, das ist alles.
Wobei ich mal die Frage stellen möchte, ob Schmieder denn der Beste ist. Weil Crip Grab wurde ja auch jetzt gegrabt.
Ne? Aber das ist so verrückt, ne? Die Vorstellung, dass das Internet, was jeder Mensch der Welt benutzt, eigentlich von wahrscheinlich einer Handvoll Leuten gebaut wurde. Also jetzt natürlich über die lange Jahre und so, aber gerade so Plattformen wie ClipGrab, die ich jedes Mal benutze, und ich denke mir, das ist eine einzige Person, die das gebaut hat. Hätte die das nicht gemacht, klar kann man immer sagen, hätte es jemand anders gemacht oder so, aber im Endeffekt sind es einfach einzelne Personen, die dann sowas machen oder auch so ein YouTube-Kanal, der alte, zum Beispiel das literarische Quartett schaue ich mir immer ganz gerne an, lade es mir auch runter, und da gibt es einen, der hat alle Folgen hochgeladen. Und ich mir denke, wenn es diese Person einfach nicht gäbe, gäbe es die einfach nicht auf YouTube, gäbe es die einfach nicht im Internet, nicht. Es gibt nur eine einzige Person, braucht es, und jedes von diesen Videos hat 100.000 Klicks Minimum. Aber alles nur wegen einer Person. Es sind einfach eine Handvoll Leute, die dafür sorgen, dass alle eine gute Zeit haben.
Wo ich mir auch immer
wenn
denke,
jeder sich so anstrengen würde.
Ich mache das immer bei Harald Schmidt Show. Die gucke ich mir immer noch gerne an, wo alle Folgen auf YouTube sind, von einer Person hochgeladen. Und auch alle haben sehr viele Klicks. Und da denke ich mir auch immer, Gott sei Dank sind das aber auch Menschen, die, glaube ich, mittlerweile den Zugang vergessen haben oder sowas. Oder noch nicht wissen, was sie da gemacht haben. Weil die haben ja so viele Klicks, die könnten ja easy zu den erfolgreichsten Channels der Welt gehören und müssten einfach nur ein bisschen Werbung schalten und es könnten sie so fast ihr Leben finanzieren. Die haben ja im Schnitt so viele Videos wie Rocket Beans quasi hochgeladen, aber haben halt keine Werbung davor geschaltet, weil sie vielleicht ihr Passwort, also wahrscheinlich, vielleicht ist einer von euch, hat so einen Onkel, der alle Folgen Ups, die Pannenshow hochgeladen hat bei YouTube, der aber das Passwort vergessen hat oder sowas und jetzt nicht die Werbung schalten kann. Wie schade.
Ja, das sind die wahren Helden des Internets, die mal einen Nachmittag abgeloadet haben und dann irgendwie ihr Passwort vergessen haben. Ich sag mal, also ich weiß nicht, ob das... Na, ich weiß nicht, ob es illegal ist, aber ich habe versucht, das jetzt mal so vage zu formulieren wie möglich. Ich habe auch schon mal was hochgeladen auf YouTube.
Das noch ist unverfänglich. Was?
Ich sag nicht
was
genau,
hast
was
du denn hochgeladen?
Sagen wir mal Folgendes: Ich habe eine Box mit Datenträgern erworben und habe dann davon nicht den Hauptteil dieser Datenträger hochgeladen, sondern das, was noch zusätzlich dabei ist, habe ich hochgeladen. Ja. Und da war es interessant, weil dann habe ich so einen Kanal zum Hochladen, den wir niemand finden. Aber das ist auch interessant, weil dann konnte ich da wirklich 20 Filme hochladen und dann hatte ich noch eine andere DVD gefunden, Datenträger gefunden.
Du hast auch gerade schon Filme hochladen gesagt. Du bist auf jeden Fall der Gitan jetzt.
Von 1993 oder so und habe versucht, die hochzuladen und wirklich der Upload-Balken war noch nicht mal bei 1% angekommen und es kam sofort eine Fehlermeldung. Was sie hochladen, ist copyright-rechtlich geschützt, dürfen sie auf gar keinen Fall machen.
Ciao, tschüss.
Also die checken das sofort, aber bei allem anderen nicht. Also du kannst echt einfach so Trial-and-Error-mäßig versuchen, alles hochzuladen und alles, was durchgeht, ja, keine Ahnung, ob mir der Account gehört, ich habe da kein Passwort nicht und ich gebe da so einem jungen Nachhilfe, der ist auch manchmal am Rechner, vielleicht hat der das hochgeladen, keine Ahnung. Ich kriege ja niemand so, das kann ja niemand nachweisen.
Ich habe damals auf Clipfish viel gemacht.
Ich habe mir schon alle Ausreden vorüberlegt, falls du es gemerkt hast.
Ich habe das damals auf Clipfish auch gemacht, ich habe einfach eine Fortwerbung runtergeladen und wieder hochgeladen, weil ich die lustig fand damals. Und
hat die nicht sogar jemand gefunden aus der Community?
So eine Fortwerbung mit so einem schlechten Vogelwitz. Und die ist jetzt, habe ich dann hochgeladen, damals, weil ich die Clips weggraben wollte, die Klicks. Und hat auch ein bisschen funktioniert. Ich hatte, glaube ich, einen Kommentar, so einen Daumen nach oben, Lach-Emoji. und 2 Klicks und so war damit sehr, oder 21 und damit war damit sehr glücklich. Aber das finde ich sehr spannend. Ich finde aber auch, diesen Podcast hier ist rechtlich sehr spannend, weil wir, ich habe ja vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ein Kumpel von mir ein Bild geklaut hat. Und im Nebensatz habe ich wohl aus Versehen erwähnt, dass es in Berlin war. Ich habe jetzt eine große Sache draus gemacht, dass ich es nicht verraten kann und so. Im Nebensatz, wie du gerade auch, einfach alles verraten. Aber jetzt frage ich mich, weil wir sind ja ein Comedy-Podcast, ne? Können wir uns nicht immer aufs Comedy-Gesetz beziehen und immer sagen, es war ein Scherz? Weil
ich glaube schon, also was damals im 12. Jahrhundert unter Papst Hilarius beschlossen wurde, dass Comedy per se halt einfach ein bisschen Baller ist.
Haben wir schon mal mit
und, nicht so ernst.
Es gibt Papst Hilarius. Es gibt Papst Hilarius. Und guckt euch mal sein Wappen an. Er hat eine rote Nase. Nein, aber leider nicht. Aber Papst, es gab Papst Hilarius. Und ehrlich gesagt, wenn ich jemals zum Papst, ist es ja unwahrscheinlich, ich bin es auch aus der Kirche ausgetreten, ja. Aber wenn ich nochmal zum Papst gewählt werden sollte, was ja immer noch mein Ziel ist, dann glaube ich, würde ich mich Papst Hilarius II nennen, ehrlich gesagt. Finde ich
absolut.
Von fantastischen Namen.
Kriegt man, wenn man Papst wird, eigentlich so eine Liste an Namen vorgesetzt? Oder kann man sich auch Papst Bobo nennen? Oder einfach sich was Eigenes
Papst
ausdenken?
Stefan. Hilarius war Erzdiakon unter Papst Leo dem Ersten und nahm Leo.
Er war kein.
Hallo? Und nahm in dessen Auftrag 449 am Konzil von Ephesus teil. Hier wurde unter Anwendung von Gewalt der Monophysit Eutyches, der nur die göttliche, nicht aber die menschliche Natur Jesu behauptete, für rechtgläubig erklärt. Hilarius, der hat sich kaputt gelacht darüber, der deutlich den Kirchenbann gegen Flavianus von Konstantinopel bekämpfte, musste fliehen. Das Konzil von Chalkedon verwarf das, oh Gott, ich kenne kein Wort, ich habe bis jetzt nichts verstanden. Nach dem Einfall der Vandalen in Rom 455 verschenkte Hilarius einen Großteil seines Besitzers an Comedy-Clubs. Die Sade Hilarius wurde nach dem Tod Leos wahrscheinlich am 17. November 461 zum Papst gewählt und am 19. November geweiht. Er starb am 28. Februar, in Klammern Fragezeichen.
Das ist bald.
28. Februar, nach einer abweichenden Auffassung dauerte sein Pontifikat vom 13. November 461 bis zum 19. Februar 468. Sein Name bedeutet der Heitere. Ja.
Oh, ey, wir müssen eigentlich, es ist ja bald 28. Februar, da müssten wir eigentlich den Todestag von Papst Hilarius feiern.
Genau.
Zumindest einen Tweet raushauen. Ich glaube, das hätte er so
sein gewollt. Gedenktag in der katholischen Kirche ist der 29. Februar allerdings. Ein Tag später. Ist das nicht der Tag, den es so einmal in 4 Jahren gibt? Weil die finden, für die Kirche ist Spaß okay, aber nur alle 4 Jahre kann man dem gedenken. Und auch warum einen Tag nach dem Tod? Naja, viele Fragen.
Warte mal, das stimmt. Schaltjahr, dann hat der Februar 29 statt 28 Tage.
Ja, wir haben dieses Jahr einen Tag mehr.
Aber ganz kurz, der Gedenktag ist wirklich der 29.
Februar. Ja, obwohl
Februar.
Er am 28. gestorben war.
What?
Kann man Fragezeichen?
Das kann doch kein Zufall sein.
Nee, die wollen, ja, wie gesagt, Kirche ist ja für Spaß zu haben, aber eben nur alle 4 Jahre. Papst Hilarius war ja auch ein Querdenker. Der war ein Querdenker,
aber
der war edgy.
Ganz kurz, Wann ist er gestorben? Weil das Schaltjahr wurde erst 1582 eingeführt.
Ach so.
Wie es mir scheint.
Am 28. Februar 468.
Also gut 1000 Jahre davor.
Oh, ist ja alt. Papst Hilarius.
Wow.
Wahnsinn. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Aber vielleicht haben die das absichtlich auf den Tag gelegt. Ich meine, ich kann jetzt nicht die ganzen Artikel durchlesen, aber es gibt bestimmt einen Grund, warum man genau den 29. Februar gewählt hat. Vielleicht wegen Papst Hilarius. Das kann schon sein.
Ja, weil es auch irgendwie lustig ist. Alle 4 Jahre nur einen Tag. Ist lustig. Gleich mich kaputt. Gleich mir ins Fäustchen. Papst Hilarius.
Kleiner Service hier, Podcast UFO Service, Schaltjahr 2020. Gibt es wieder ein Schaltjahr?
Ja, das ist, ja,
jetzt. Also, wir können tatsächlich den 29. feiern dieses Jahr.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Aber verrückte Geschichte, da müsste man auch einfach eine Doku über Hilarius
machen. Hilarius.
Vor allem.
Der Scherzkeks.
Finde es wahrscheinlich fast nichts mehr. So, allein die Tatsache, dass wir überhaupt wissen, was passiert ist vor 1500 Jahren, ist schon echt erstaunlich.
Naja, aber wissen wir so viel? Ich habe immer das Gefühl, bei so Kirchen, also so Kirchenkram ist relativ gut dokumentiert. Diese ganze Papstwahlgeschichte und so, weil die auch sich nicht verändert hat, glaube ich. Und immer schon sehr viele Leute darauf bedacht waren, das gut zu archivieren. Weiß man darüber viel, aber darüber hinaus, was war im Jahre 468 noch? Wahrscheinlich nichts. Der Wikipedia-Artikel ist auch ganz, ganz kurz nur. Der Vandalenfeldzug des West- und Oströmischen Reiches unter Leitung Kaiser Leos scheitert kläglich. Nicht zuletzt an Rivalitäten zwischen den West- und oströmischen Kommandeuren Rissima und Basiliskos.
Das ist schon verrückt. Ich hoffe ja, dass es ein gutes Online-Archiv geben wird, dass es nicht irgendwann gelöscht wird. Dass man das alles, aber es ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, Geschichte zu verhindern, indem man einfach zu viel speichert. Weil ich glaube jetzt so gerade so altes Ägypten oder so, da hast du deine zwei Steintafeln und denkst dir halt den Rest aus so ein bisschen oder überlegst, ja, keine Ahnung, die haben vielleicht den Nil irgendwie, da hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Aber die Probleme der zukünftigen Historiker wird wahrscheinlich sein, dass es einfach zu viele Informationen gibt und man dann auch wieder nicht weiß, was los war.
Das kann sein, das kann sein. Papst Hilarius und danach kam Papst Simplicius. Also erst hat man gelacht und dann dachte man, ja, jetzt kommen wir back to the basics. Und danach kam aber Felix der Zweite, der Glückliche.
Es war aber Hilarius der Erste, oder? Also ja. Er hat sich diesen Namen das erste Mal gegeben. Also kann man sich neue Namen geben, kannst du dich auch Papst Batman nennen. Einfach.
Ja,
aber
Franziskus Papst Batman ist ja auch der Zweite. Der Erste, pardon. Ja, Papst Franziskus ist auch der Erste. Das finde ich auch so clever. Benedikt, der 16. Hallo? Das ist ja auch irgendwie dann langweilig.
Vor allem, dann muss es ja auch mal einen 13. gegeben haben, ne? Das ist ja schon eigentlich badass, sich 13. Hier der Papst von The Young Pope mit Jude Law ist ja auch der 13. Ich glaube,
Pius der 13. Ja, auch cool.
Fantastische Serie übrigens, gerne mal angucken. Es kommt jetzt auch bald ein Film dazu raus mit John Malkovich.
Ah, das ist ein Film.
Alles toll.
Das ist die zweite Staffel. Weißt du auch nicht so genau.
Ich glaube, es ist ein Film. Aber auf jeden Fall toll. Ich mag das, ich habe da ja so ein bisschen so eine Faszination, aber auch nur für das Ästhetische, dieses ganze Sixtinische Kapelle und Risi und diese Gewänder und so. Und inhaltlich interessiert mich das nicht so, aber ich finde das schon cool. Und The Young Pope hat mich auch echt fasziniert, habe ich mir zweimal angeschaut, die Serie, weil das hat schon irgendwie schon einen Reiz hat. Irgendwie.
Young Pope ist wirklich fantastisch. Ich mag das total gern. Also ich finde die Prämisse auch einfach toll, dass einfach ein sehr, sehr junger Papst gewählt wird. Aus Amerika auch geil. Eine Vorstellung, dass ein englischsprachiger Papst, weil das für mich hat Englisch immer nicht so viel mit dem Christentum zu tun. Weiß ich auch nicht. Ist auch eine blöde Pauschalität, aber irgendwie verbindet man diese Sprache nicht so richtig mit diesem altertümlichen Latein, finde ich immer. Und das ist geil. Und dann, dass er einfach so wahnsinnig radikal ist, ist einfach eine super spannende Prämisse. Ja.
Ich dachte mir, oh, Serie über einen jungen Papst. Und dann denkt man erstmal, ah, okay, der ist jetzt total liberal, genau. Der öffnet das alles irgendwie, Schwule sind okay, alles in
so
Ordnung.
Fängt das ja auch an, die Serie. Genau, fängt das
ja
auch an.
Ja. Und dann denkt man sich, oh, wie toll wäre es denn, so einen Papst zu haben. Aber cool finde ich, dass die Serie das genaue Gegenteil macht und den Papst als den absolut konservativsten, radikalsten zurück zur Tradition macht. Und das, also irgendwie kann man das so ein bisschen mitfühlen irgendwie. Also er ist natürlich nicht der Bösewicht und man denkt sich, was für ein Arschloch. Ja, aber einfach, weil er so cool ist und das alles macht, funktioniert das auch total gut. Also Serienempfehlung, The Young Pope auf jeden Fall.
The Young Pope ist fantastisch, ja. Ich glaube, es ist die zweite Staffel, aber bin mir auch immer noch nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht lange googeln.
Ja, das findet ihr auch schon selber heraus. Wir müssen euch ja nicht alles sagen. Wir sind da für 1500 Jahre alte Informationen, nicht für aktuelle Sachen. Dafür sind wir hier.
Ja, genau. Bei uns könnt ihr nichts über die Thüringen-Wahl hören. Bei uns hört ihr über die Wahl von Papst Hilarius im Jahre 445. So, das ist doch unser. Und deswegen solltet ihr uns auch für den Deutschen Podcastpreis wählen, weil alles andere gibt es ja zuhauf.
Das braucht die deutsche Welt.
Nee, genau. Ja. Ich wollte noch einmal sagen, weil die Wahl ist bald vorbei, Ende Februar ist nicht vorbei. Wir freuen uns natürlich über eure Stimme. Ihr könnt abstimmen auf deutscherpodcastpreis.de aber auch für andere tolle Podcasts. Gibt ja auch noch andere tolle Podcasts.
Ja, und vor allem, wenn ihr für das Podcast-UFO abstimmt, stimmt ihr ja nicht nur für uns beide ab, sondern vor allem für Thais, die wir wieder auf die Preisverleihung schicken werden. Die hat sich extra ein schönes Kleid gekauft, die kommt mal raus, die hat mal irgendwie so einen schönen Glamour-Abend. Tut ihr doch einfach den Gefallen, damit sie einen schönen Abend hat, dass ihr uns den Podcast-Preis gewinnt.
Ich weiß gar nicht, warum du sie jetzt so darstellst, dass so immer drinnen wäre und hat da immer einen schönen Glamour-Abend. Ich glaube, die macht die schönere Abende als wir, um ehrlich zu sein.
Und hat absolut. Nee, deswegen schicken wir die auch dahin. Als wir.
Ja.
Ja, klar.
Ja. Nee, das stimmt. Dann macht der Thais eine große Freude. Gefällt mir auch gut, dieser Zwang, den du jetzt auf ihre Schultern setzt. Aber die hat ja bestimmt Lust drauf.
Klar.
Ja, genau. Ach, ich bin ja mittlerweile ein großer Köln-Fan, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen an die Stadt gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht hier. Aber mittlerweile finde ich Köln fantastisch, habe mich auch sehr an die Stadt gewöhnt. Auch daran, dass es nicht die schönste Stadt ist, aber die Menschen sind so herzlich, bla bla bla. Stellt sich immer nicht raus. dass die Stadt vielleicht gar nicht so nett ist, wie ich mittlerweile denke. Denn
was?
Ich habe mittlerweile ja einen guten Freund, einen Autorenkollegen aus der Schweiz. Und der hat jetzt dann mal seine Schweizer Freunde eingeladen aus Zürich, aus dem schönen Zürich, sie hergeholt, um denen mal Köln zu zeigen. Und man muss sich das vorstellen, so, dann gingen halt diese drei Schweizer Jungs, diese reinen Schweizer Seelen, die niemandem etwas zuleide tun würden, auch weil sie einfach keiner Partei angehören wollen und sehr neutral sind und unbefleckt, sauber, mit ihren schönen Markenklamotten schlendern durch die Stadt und wollten dann abends noch was trinken gehen. Und die Freunde sind gerade angekommen, gehen ein paar Meter durch die Stadt und sind ganz aufgeregt, gucken sich mit großen Augen um. Da spuckt ihnen ein Obdachloser ins Gesicht.
Willkommen in Köln.
Und ich.
Viva Gloria.
Wir lieben das. Und es ist wirklich einfach eine fantastische. Das war schon die ganze Geschichte. Aber holy shit. Da hat ein Obdachloser sich vor die hingestellt und die mitten ins Gesicht gespuckt.
What?
Wow. Und meine erste Frage war. Aber was habt ihr dem irgendwas gesagt? Habt ihr den beschimpft oder so? Ja, wir in Deutschland haben Obdachlose. Kein Grund, die beschimpfen zu müssen. Aber nein, es war einfach nur, der hat sich vor die gestellt, hat die angespuckt. Und danach sind sie danach in eine Bar gegangen. Und da war so ein Türsteher. Und dann waren die noch alle ganz aufgeregt. Und haben gesagt, oder da vorne hat uns Obdachloser bespuckt. Und dann kam hinter denen einer an, also der nach denen in die Bar gehen wollte, hat auch gesagt, ich wurde auch bespuckt. Und dann dachten die schon irgendwie, das wäre normal. In Köln wird jeder bespuckt, yeah, erstmal von Obdachlosen. Und
die gesamte Bar dreht sich auch um so, ja, ich auch.
Und dann hat der Tischler wohl gesagt, ja, das ist normal. Der bespuckt, hat er schon ein paar bespuckt heute. Da sitzt halt jemand, der bespuckt Leute. Das ist nicht so schön. Aber ja. Fand ich einen ganz netten Gruß.
Das ist schwierig.
Aber es ist, glaube ich, dann noch nicht so einfach als Schweizer, sich an Köln zu gewöhnen, wo ja alles da sehr schön ist und sehr rein ist und sehr sauber ist. Naja, traurig.
Nee, ich würd auch nie. Also ich habe ja schon Probleme, Leuten Dinge schmackhaft zu machen, die ich gut finde. Aber wenn Leute so mich besuchen würden in Köln und so, zeig uns mal die Stadt, ich glaube, das wäre so unangenehm für mich, weil ich nicht wüsste, was man denen jetzt zeigt, was die beeindruckt oder was das macht, weil ich gar keine Ahnung. Ich denke mir auch immer so, wenn berühmte Leute, so wenn man hört so, oh, Beyoncé ist jetzt in Berlin oder so, und dann denkt man sich immer so, oh, ich hoffe, sie mag die Stadt, aber was, also vielleicht, ich meine, der Fernsehturm, was, also oft ist ja eine Stadt nicht so an einzelnen Dingen, sondern es ist so ein Lebensgefühl, was natürlich schwer ist für jemanden
als Beyoncé zu vermitteln. Wie Beyoncé auch zu vermitteln, weil die ja auch wahrscheinlich das Lebensgefühl gar nicht.
Total.
Die kennt man ja auch hier, ne? Das ist schon krass. Ja, aber ich verstehe Obdachlose nicht so ganz, weil ich war auch tatsächlich neulich mal auf dem in der Stadt unterwegs und dann kam ein Obdachloser auf mich zu, was ich aber erst nicht verstanden habe, weil der hatte eine so eine ganz tolle Lederjacke an. Und ich dachte, der will mich einfach nach dem Weg fragen, aber es war jemand, der nach Geld fragen wollte. Und dann ist mir das Paradoxon erstmal klar geworden. Klar, Obdachlose wollen Geld, um sich wärmer anzuziehen oder sich schönere Sachen zu kaufen, die nicht dann mehr stinken, oder die wollen dann auch, klar, kaufen damit dann auch was zu essen oder halt auch Alkohol. Aber da hat jemand, war so gut im Obdachlossein, dass er sich eine sehr gute Lederjacke kaufen konnte. Was mich aber dazu bringt, mit meinem blöden Stammhirn, dem jetzt kein Geld zu geben. Weil ich denke, ja, dem geht's ja gut. Das heißt, als Obdachloser soll es nicht in deinem Interesse sein, bessere Klamotten zu bekommen. Das macht dich kaputt als Obdachloser. Das ist total paradox, aber du musst eigentlich als Obdachloser versuchen, wärmere Klamotten zu bekommen. Oder keine Ahnung, aber die dürfen nicht schön sein. Weil wenn du schöne Klamotten hast, kriegst du kein Geld mehr. Und ich glaube auch, dass ich eher Geld bekomme als ein Obdachloser wiederum auf der anderen Seite. Weil wenn ich...
Ja, das habe ich auch schon mal gesagt.
Ja, das ist so. Wenn ich irgendwo stehe und sage, jetzt fehlt mir noch 20 Cent für diese Limo, kriege ich sofort Geld.
Und vor allem ein Effekt, der mir auch aufgefallen ist, weil ich hatte mal vor einiger Zeit einen Zusammenstoß mit einem Trickbetrüger am Kölner Hauptbahnhof. Und das habe ich erst später gecheckt, dass das ein Trickbetrüger war, wie das ja so oft war. Nee, das war einer, der so meinte, ja, er muss jetzt in eine andere Stadt fahren, weil da hat er irgendwie einen Termin beim Arbeitsamt oder so und er kriegt heute jetzt einen Job und so. Und er muss jetzt halt nur dahin und er hat halt kein Geld. Und dann hat er gesagt, ich brauche 20 Euro, um dahin zu kommen. Und das war dann auch so ein interessanter Moment, weil ich denke mir, dass ich jemandem eher 20 Euro geben würde als 1 Euro. Weil ein Euro, das ist so, ja, der fragt ganz viele und der bettelt halt den ganzen Tag und so. Aber wenn du sagst, so 20 Euro, dann ist es so ein, okay, ich helfe dir jetzt auf einem anderen Niveau so. Ich helfe dir irgendwie so. Verstehst du, was ich meine, grob?
Ja, auf jeden Fall. Das ist was anderes dann. Und man begegnet den mehr eher auf Augenhöhe, so blöd das klingt.
Genau.
Aber das ist so, es ist relatable, diese Situation. Und man will auch, dass einem geholfen wird. Aber ich finde Trickbetrüger in der Hinsicht dann so ein bisschen redundant. Ich verstehe den Ausdruck auch nicht.
Man hat eher so das Gefühl, ich könnte auch in so einer Situation sein, dass ich halt mal irgendwo gestrandet bin und ich habe halt meine Kreditkarte, ich habe kein Geld dabei und ich brauche jetzt halt einfach irgendwie keine 20 Euro für ein Taxi und dann denkt man sich eher, weil es ist so, es ist alles falsch, was man denkt und natürlich sollte man allen Geld geben oder auch nicht oder was auch immer, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber
man
sollte zumindest nicht diese Unterscheidung machen. Ja, und aber das ist mir erst später aufgefallen, weil der wollte dann eben das Geld und der stand dann eben mit mir vor dem Automaten und dann habe ich ihm das Geld gegeben, aber ich glaube, dann irgendwann meinte er noch so, nee, er braucht für seine Frau auch noch Geld. Ich habe es nicht mehr 100%,
aber das ist
ich habe es
in Moin Moin erzählt. Das ist die nächste Stufe, aber weil das muss nämlich der lederjackentragende Obdachlose jetzt auch machen, weil seine Jacke ist zu schön, um jetzt noch nach einem Euro zu fragen. Er müsste jetzt dann das an, deswegen verstehe ich dann solche Leute auch wiederum. Aber warum heißt es Trickbetrüger? Es klingt auf eine Art gefährlich und cool, aber es ist auch irgendwie, ich verstehe das Wort nicht, weil es ist ja redundant.
Es kommt gerade wieder so ein bisschen zurück. Ich glaube, die Sache war, ich stand mit ihm am Automaten und wollte dann für ihn die Karte kaufen. Also ich wollte den 20er in den Automaten tun. Und davon hat er mich abgehalten. Er hat gesagt, nee. Und da hätte ich eigentlich schon merken müssen, der will kein Ticket, der will einfach nur das Geld. Und das wäre wahrscheinlich auch die richtige Möglichkeit gewesen, darauf zu beharren, dass man ihm jetzt das Ticket hier und jetzt kauft. Egal, war total dumm. Und ich habe danach auch Nachrichten bekommen, dass schon andere darauf reingefallen sind. Und ich glaube, das ist so der Effekt, so man fällt da einmal drauf rein und dann hoffentlich hat man es gecheckt. Aber deswegen, muss man einfach nicht dumm sein. Das ist der Rat, den ich
okay,
gebe.
Na gut, okay, dann haben wir auch noch was zu mitnehmen heute. Das finde ich auch ganz gut. Deutsche Podcast-Preis. Können wir abstimmen. Ja, ich habe gerade ich kriege sehr viele Mails, sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen abgelenkt bin, aber ich kriege sehr viele Mails, gerade weil ich meinen Fernseher reingestellt habe bei eBay. Letzte Woche war ich noch sehr euphorisiert, wie ihr euch vielleicht erinnert. Mittlerweile bin ich...
Ja, Cash Stefan, hast schon wieder zugeschlagen.
Cash Stefan hat ein bisschen mehr Geld gemacht jetzt, aber Cash Stefan will auch kein Geld machen. Cash Stefan will einfach nur seine Sachen loswerden. Aber jetzt habe ich meinen Fernseher reingestellt, habe leider vergessen, einen Preis reinzustellen. Deswegen kamen gerade sehr, sehr viele Nachrichten.
Stefan.
Und meine Handynummer war da auch. Und dann wurde ganz oft angerufen gerade. Oh, aber das ist auch nervig. Man sollte es nicht...
Aber apropos Mails, wir hatten es ja letztens mal damit, wie kann man Leuten sagen, dass man das ein Kompliment machen oder wie kann man generell über Dinge reden, über die man sonst nicht redet. Und
Über generische Scheiße.
Dass ich manchmal habe, ist, dass ich Mails kriege und ich kriege sehr viel Spam, weil ich bin ein Idiot und ist egal. Ich kriege einfach wahnsinnig viel Spam. Und manchmal kriege ich Mails von Leuten und denke, das ist Spam. Und dann stellt sich später raus, das war kein Spam.
Das war eine Podcast-Nachricht.
Und ja, unter anderem. Und dann würde ich gerne den Leuten so das Feedback geben: Hey, du schreibst Mails wie Spam. Sei dir dessen bewusst, dass du wahrscheinlich oft nicht ernst genommen wirst, weil Leute denken, das ist Spam. Gerade wenn man dann nur so schreibt: Sehr geehrter Herr Will, betreffend Ihres Anliegens von letzter Woche schicke ich Ihnen hier nochmal die Zusammenfassung. Keine persönliche Unterschrift und dann irgendein
gezeichnet
cooles,
Prinz Dennis. So denkt man auch, Leute.
Und dann so eine angehängte Datei, die einen super kruden Namen hat oder einfach nur Abrechnung heißt und ich das einfach nicht aufmache. Und dann müsste man echt so eine Rückmeldung geben: Hey, du schreibst wie Spam. Sei mir nicht böse, eine Karte. Sei mir nicht böse, aber du schreibst wie Spam. Ja. Weil ich glaube, die Leute wundern sich, warum nie Leute antworten auf ihre Nachrichten, aber weil es einfach so unpersönlich ist.
Ja, zu unpersönlich und in krudem Deutsch. Daran erkennt man es auch immer. Ja, das stimmt. Und ich bin auch immer bei Anhängen, immer werde ich immer nervös, direkt. Aber ich freue mich auch immer bei Anhängen. Bei mir haben auch...
Ganz kurz um das...
Ja, ja, ja. Ja. Nee, bitte.
Nee, ich wollte noch ganz kurz einen kurzen Exkurs machen zum Thema Mail, weil natürlich reden wir nicht nur über generische Sachen, sondern auch über sehr alte Sachen, wie anscheinend auch in der letzten Folge wir über Judas geredet haben und Stefan sich beschwert hat, dass in der Bibel nicht stand, was Judas mit seinem Cash gemacht hat. Stefan ist ja jetzt auch gerade zu viel Kleingeld gekommen durch eBay-Kleinanzeigen. Man fragt sich, wohin mit den 30 Silbertalern? Wohin mit dem Geld? Naja, Bargeld, sagen wir mal Bargeld.
Zwei Stefans und der eine nimmt ab und zu Personen auf und manchmal ich. What? Nein. Ich hab
doch, naja, sag mal, du kriegst doch über eBay Kleinanzeigen Bargeld, oder nicht?
Ja, aber ich habe nicht über, weder über Judas gesprochen, noch darüber, wo er, ob das nirgendwo...
Doch, wir haben in der letzten Folge über Judas gesprochen, Stefan. Okay. Und natürlich hat unsere Theologen-Bubble zugeschlagen und hat uns Mails geschrieben, was Judas denn mit seinem Cash gemacht hat. Man will sich das natürlich auch vergolden lassen oder versilbern lassen, wenn man den Heiland verrät. Und will sich das natürlich bezahlt machen. Und die Frage ist, was hat Judas mit dem Geld gemacht? Da schreibt uns unser, sozusagen unser Podcast-Theologe, Jurek, schreibt uns aus Norwegen. Und der hat geschrieben, dass es zwei verschiedene...
Sehr nah an Judas angelehnt.
Das ist mir gleich aufgefallen, aber du hast recht. Und er schreibt, dass es zwei verschiedene Versionen in der Bibel gab, was Judas mit dem Geld gemacht hat. Weil natürlich, klar, verschiedene Interviews, Matthäus hat mit ihm gesprochen und Lukas hat mit ihm gesprochen und beiden hat er so unterschiedliche Sachen erzählt, ist ja oft so. Und Matthäus schreibt, dass Judas das Geld wieder zurückgegeben hat oder dass er es zurückgeben wollte und sich danach erhängt hat. Aus,
what?
Weil er bereut hat, Jesus verraten zu haben. Und er hat das Geld den Hohepriestern wieder zurückgegeben. Aber die Hohepriester wollten das Geld nicht für den Tempel benutzen, weil es Blutgeld ist. Was ich nicht ganz verstehe, weil du gehst zur Polizei und sagst, hey, ich verrate euch Jesus, gebt mir Geld. Und dann geben die dir Geld, dann verrätst du Jesus. Und dann kommst du wieder zurück und sagst, ich gebe das Geld wieder zurück. Und dann sagen die, nee, wir nehmen das Geld nicht an, das ist Blutgeld. Aber das Geld kommt ja von euch. Ihr seid ja dafür verantwortlich, dass Jesus gestorben ist.
Was meinen die denn, wie ihr Tempel gebaut wurde? Es ist auch ein Bluttempel. So,
ja, wie, also völlig lächerlich.
Was für Hypocrites.
Und die Hohepriester haben dann Acker davon gekauft. Und der dann später Blutacker heißt.
Ja? Wo ist der?
Laut Lukas, aber ist eine ganz andere Situation.
Ist das ein Fan Lukas von uns oder ist es ein Fan oder der Apostel?
Nee, der Apostel Lukas sagt, I call Bullshit. Und hat gesagt, dass Judas das Geld nicht zurückgegeben hat, sich auch nicht erhängt hat. Also zwei stark auseinanderdriftende Versionen, die natürlich die Moral der ganzen Geschichte auch verändern. Aber gut, warum nicht? Und Lukas schreibt, dass Judas sich Äcker gekauft hat von dem Geld.
Ah, okay, aber da endet dann die Geschichte gleich.
Und da hat er geschrieben, auf dem Acker ist er dann aber sehr unglücklich hingefallen, wodurch er in zwei Hälften zerbrach. Und seine Gedärme sich auf dem Acker verteilt haben. Und deswegen hieß der Acker später Blutacker.
Okay.
Weil das Judas Ende, in zwei Teile auseinandergebrochen ist.
Unterschiedliche Wege dorthin. Aber okay, also wir wissen, anscheinend weiß man nur von dem Blutacker. Und dann haben beide mal ihre, ist wie so eine Reizwortgeschichte, Blutacker und Judas und Geld. Und Lothar und Matthäus haben einfach mal versucht, so ein bisschen ihre Fantasie freien Lauf zu lassen. Und
die kamen wahrscheinlich beide einfach zu spät und mehr so wie Blutacker und denken sich, aber vor allem, weil, also das macht ja, das ist ja auch eine ganz andere Moral der Geschichte, weil wenn man sagt, ist die Bibel, haben diese Geschichten tatsächlich stattgefunden? Ja, nein, egal, es geht darum, was man daraus lernt. Aber hier lernt man aus derselben Geschichte zwei völlig unterschiedliche Dinge. In der Matthäus-Version heißt es, oh, wenn du was Falsches tust, dann wird dein eigenes Gewissen dich heimsuchen und du erhängst dich am Ende, also lass es. Und in der Lukas-Version heißt es, ja, Gott wird dich dafür bestrafen, wenn du was Gutes machst. Also zwei komplett widersprüchliche Auslegungen auch der gesamten Religion eigentlich. Weil nach Matthäus heißt es, der Mensch ist in sich selber gut und merkt, wenn er was Falsches getan hat und versucht, Treue zu tun, gibt sein Geld wieder zurück und er hängt sich, weil er es bereut. Und in anderen Situationen, nee, fuck it, ich kaufe mir einen Acker, hab eine geile Zeit. Aber dann falle ich um und wahrscheinlich ist es dann Gottes Strafe, dass er dann genau auf dem Acker, den er gekauft hat, stirbt.
Ja, so unglücklich.
Also der Mensch ist nicht gut, sondern der Gott muss es richten. Also es ist völlig, völlig unterschiedliche Auslegungen.
Ja, okay. Ja, dass ich so wütend wäre. Aber ich bin auch schon mal fast so unglücklich gefallen, dass ich in zwei Hälften gebrochen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal denkt man schon, wenn man beim Fallen denkt man dann schon, oh, nee, das geht nicht gut aus.
Was war das für ein Acker? Ja. Also ich habe viel Zeit meiner Kindheit auf einem Acker verbracht. Bogenschießen und Ritterspiele. Aber also.
Selbst beim Bogenschießen spielen kommt man selten in die Situation, wo man in zwei Hälften geteilt wird auf einem Acker. Ungünstig.
Ja. Einfach zwei Teile zerbrochen.
Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich häufig mal so bei Bibelgeschichten. Die kann man häufig in zwei komplett unterschiedlichen Wegen auslegen und so. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Matthäus Johannes und wie sie alle heißen, immer die gleichen Ideen hatten, auch von Gott und vom Christentum.
Aber warum hat man das nicht irgendwann redigiert und gesagt, okay, Hilarius, es gibt ja eine Auslegung, entweder der Mensch ist gut oder Gott ist für den Menschen gut. Und dann sagt man einfach, eins von beiden ist richtig, streicht das andere.
Ich glaube,
Hilarius hängt es halt hinten an Anhang, das liest eh keiner.
Hilarius wollte es redigieren, aber da hat man gesagt, nee, komm. Oh, was hat er geschrieben? Mal hier. Geht ein Rabbi, Jesus und Super Mario in eine Bar. Alle, ach Gott, nee. Ach, er wollte es ja redigieren.
Ja, ja.
Naja. Sein Name wurde
nicht bestimmt auch, viele Pranks mit diesen O-Platten gemacht oder so, dass die ganz salzig waren oder irgendwie, dass sie dir dann irgendwie in den Pferdeurin getränkt hat und dann
hast du gegessen?
Prankster! Prankster! Ja,
es ist kein Wein, es ist wirklich Blut.
Der Prank-Papst. Eigentlich, das wäre auch mal eine gute Serie.
Prankster.
Könntest du dir das vorstellen, so eine Comedy-Serie über den Papst im 5. Jahrhundert zu schreiben?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen zu drehen, um ehrlich zu sein. Da hält es dann bei mir auf.
Das ist schon schwierig.
Ich wüsste nicht wie.
Vor allem, man hat halt keine Ahnung, wie das damals aussah mit dem Papst und so, ne? Also, der sah bestimmt ganz anders aus.
Ja, wahrscheinlich war die leicht anders verrutscht auf dem Kopf, die Kappe. Sonst war aber alles andere gleich. Ich glaube nicht, dass es anders war, ehrlich gesagt.
Ja doch, es gibt ja in The Young Pope eine Szene, wo dem aktuellen Papst so im Traum oder in so einer Vision ganz viele andere Päpste erscheinen. Die stehen dann alle um den Tisch rum und die sehen alle anders aus von ihrer Uniform oder von ihrem Gewand. Sehen die alle anders aus und der eine dann halt so ganz mittelalterlich und dann ganz anders. Also anscheinend gibt es da auch so Trends.
Was man empfehlen kann,
wie es dann anders
ist aussehen. Auch The Two Popes. Heute ist die große Papst-Folge. The Two Popes auf Netflix, fand ich einen ganz tollen Film.
Nee, kann ich nicht empfehlen.
Fand ich gut. Okay, da könnt ihr selber, entscheiden, ob ihr das gucken wollt oder nicht.
Nein!
Aber da ist ja auch, was ja auch da offensichtlich wird, ist, dass Päpste auch immer eine unterschiedliche Auffassung haben, auch wie sie rumzulaufen haben. Denn der Papst Franziskus, der aus sehr bescheidenen, einfachen Verhältnissen kommt, anders als der deutsche Josef Ratzinger, der hat ja auch, als er sich dann präsentieren wollte, dem Volke zum ersten Mal, ja auch auf alles verzichtet, auf die Papstschuhe verzichtet, auf diese, meine ich ja, roten Schuhe. Er hat auf diese, auf diesen Umhang, talarartigen Umhang verzichtet, den man sonst trägt zur Verzierung und so, und ist halt so sehr einfach raus und hat auch einfach den Petersplatz ja mit Buonasera begrüßt und nicht irgendwie mit einem lateinischen Zauberspruch. Und das ist, glaube ich, auch einfach dann ein Zeichen dafür, wie man halt sein Pontifikat auslegt. Das fand ich sehr spannend.
Ja.
Aber dieser Film hat dir nicht gefallen.
Nee, aber haben wir eigentlich schon über John Mulaney in The Sack Lunch Bunch gesprochen?
Habe ich noch nicht gesehen.
Oh, dann schaust du dir an. Ja, das ist meine Empfehlung.
Freue ich mich drauf.
Auf Netflix, John Mulaney in The Sack Lunch Bunch verbindet die zwei schönsten Dinge der Welt, Musicals und Kinder. Und verbindet sie in einer unwiderstehlichen Kombination zu diesem sehr, sehr lustigen, heiteren Melange an Musik und Tanz mit Jake Gyllenhaal
auch dabei. Und John Mulaney. Und ich finde es auch gut, dass er das gepitcht hat, ja. Und also er hat in dem, bei Jimmy Fallon oder so das erzählt, dass er nicht wusste, wie er das pitchen sollte, weil er immer diese Idee hatte, aber ihm nie ganz klar war, was es überhaupt wird und wie man das sich überhaupt vorstellen soll, wie er es erklären soll. Und ich habe von sehr vielen Leuten schon gehört, dass sie es mir empfehlen, aber keiner konnte mir genau sagen, worum es geht und was es genau ist.
Es sind singende Kinder. Es ist eine Art Musical.
Primär singende Kinder, was in mir nichts als, ja, nee, brauche ich nicht unbedingt gucken, auslöst.
Ja, aber ich weiß nicht, bei mir funktioniert es immer. Kinder, die sich erwachsen verhalten, finde ich immer lustig. Jetzt
singen, also, aber nicht das erwachsene Verhalten.
Nee, aber natürlich sind viele Gags dann, dass die halt reifere Texte sagen, ihrem Alter angemessen werden. Und das finde ich, das ist einfach ein Gag, der immer bei mir funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Viele tolle Lieder und auch sehr, sehr catchy. Also vieles ist mir da noch lange im Ohr geblieben. Also ein Hochgenuss für Jung und Alt, für Musical-Fans. Aber wir wissen beide, dass in dem Moment, in dem ich es dir empfehle, ich dafür sorge, dass du es niemals anschauen wirst.
Was deswegen bei dir nicht unbedingt stimmt. Du bist in meiner Liste von zwei Menschen, vielleicht drei Menschen, wo ich wirklich das gucke, was du empfiehlst. Aber es gibt manche, die wissen es auch nicht. Aber Leute, mit denen ich auch sehr eng befreundet bin, die mir Dinge empfehlen die ganze Zeit und ich immer beim Zuhören dann auch sehr aufgeregt bin und sage, ja, oh wow, ja cool. Und es nie gucke. Ich weiß.
Ja, hast du schon Paddleton gesehen?
Paddleton? Nein.
Nein, habe ich letztes Jahr empfohlen. Paddleton, auch auf Netflix, toller Film.
Vielleicht war der noch nicht auf Netflix oder so. Vielleicht war der nicht so gut zu gucken. Weiß ich nicht.
Und natürlich Stefan.de.
Ja.
Wir wollen den Traffic auf Stefan.de auf jeden Fall hochballern.
Ja, ist keep the Sache. Traffic high auf Stefan.de. Stimmt bei uns für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Habt eine ganz, ganz fantastische Woche. Wir hören uns nächste Woche. Freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche ist Berlinale, wo ich bin, wo ich mich sehr drauf freue. Zum ersten Mal bin ich da. Da freue ich mich dann so ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Also nächste Woche die große Berlinale-Woche. Ansonsten...
Da habe ich aber auch ein bisschen Bock auf Glitzer, Glamour, Behind-the-Scenes, Backstage-Talk.
Ja, Volker Ludewig, Stefan, ist da am Start und wird ein bisschen einfangen, wo denn so die Trends hingehen. Im Fernsehen, im Film, in der deutschen Filmlandschaft in den nächsten Jahren.
Vielen, vielen Dank nochmal an Leander für das fantastische Intro. Und
besucht ihn auf leander.de
auch. Auch vielen Dank an alle, die weiterhin Antenne Afrikas einschicken. Nächste Folge werden wir wieder ein Antenne Afrika-Segment haben. Gern. Bis dahin, haut rein, macht's gut, wir heben ab. Ciao.
Und ciao, ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.